Gnade, von der wir gerade gesungen haben, sei mit euch und der Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Herr, wir kommen vor dich, um dich zu feiern, um dich zu loben und aus deinem Wort etwas zu hören. Wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Wir danken dir, dass wir von dir lernen dürfen, dass wir dich kennenlernen dürfen und wir bitten dich, dass du uns unsere Herzen öffnest, damit wir hören und verstehen können, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind mittlerweile fast, die Manu hat das vorher schon gesagt, fast beim Ende unserer Predigtreihe angekommen. Wir haben eine Predigtreihe über den Römerbrief. Und zwar nicht ganz zufällig oder nicht ganz ohne Grund. Der Römerbrief ist ja wirklich einer der tiefgreifendsten, der umfassendsten Briefe, die Paulus je geschrieben hat. Und wir haben jetzt in den letzten paar Wochen viel gehört. In den ersten 5 Kapiteln hat Paulus zum Beispiel das ausgeführt und dargelegt, wie wir gerechtfertigt werden können. Und zwar, das geht nur aus dem Glauben durch Jesus Christus. Paulus ist da ganz klar, wir können uns irgendwie die Vergebung von unseren Sünden, von unserer Schuld nicht selbst erarbeiten, sondern sie wird uns im Glauben an Jesus zugesprochen und nur dadurch sind wir befreit von der Sünde und haben Frieden mit Gott. Und jetzt in den Kapiteln 6 bis 8, 6 haben wir letzte Woche gehört, 7 ist ihm heute dran und 8 nächste Woche, da geht Paulus von der Theorie in die Praxis hinein und er erklärt, okay, wenn wir jetzt gerechtfertigt sind, wenn wir befreit sind und so weiter, wie schaut es jetzt im Leben aus? Wie wird das umgesetzt? Wie geht es konkret? Und das Kapitel 7, da beginnt er, beziehungsweise er adressiert, er wendet sich an Gesetzeskundige. Und bevor wir da jetzt reingehen in den Text, möchte ich eine kleine Schätzfrage stellen an euch, um euer Gesetzeswissen zu testen. Also an alle Juristen oder Hobbyjuristen unter euch, die kennen sich vielleicht da ein bisschen besser aus. Was glaubt ihr, wie viele Gesetze gibt es aktuell in Österreich? Also wie viele Gesetze sind in Österreich Bundesgesetze, nicht die Bundesländer, also nicht Landesgesetze. Wie viele Bundesgesetze sind aktuell in Österreich in Kraft und wie viele Paragraphen sind in diesen Gesetzen? Was glaubt ihr? Schwierig zu sagen, gell? Einfach einmal, schätzt einfach einmal. 500 Gesetze oder Paragraphen? Okay. 500.000, ja, passt. Andere Schätzungen? Gesetze oder Paragraphen? Gesetze. Ja, okay. Ja, da schwanken die Schätzungen, andere haben wieder überhaupt keine Ahnung. Kein Problem. Die Auflösung ist, es gibt ungefähr 1200 Gesetze in Österreich, ja. Mit ungefähr geschätzt 60.000 Paragraphen. Also es ist nicht ganz so viel wie 500.000, aber doch eigentlich ein ganz schöner Haufen. Unser Leben ist durchgeregelt, durchreguliert, durchnormiert und genauso war das natürlich auch damals zur Zeit von Paulus. Die Römer haben Gesetze gehabt, die wir in unser Recht übernommen haben. Also wir haben da sehr viel von den Römern abgeschaut. Und natürlich auch, und das ist das, worum es Paulus eigentlich geht, gibt es die jüdischen Gesetze und Gebote, die Gott dem Volk Israel auch Mose gegeben hat. Und das waren noch viel weniger, als wir jetzt haben. Das waren nur 613 Gebote nach traditioneller jüdischer Lehre, wovon die 10 Gebote eben ein Teil sind. Und jetzt hat Paulus gewusst, dass in dieser Gemeinde, die er gegründet hat, in Rom, Fragen auftreten würden. Und zwar Fragen von den Juden, die sich natürlich die Frage gestellt haben, wie ist es jetzt mit dem Gesetz, das wir von Gott bekommen haben, oder das die Vorfahren von Gott bekommen haben, und wie ist es im Verhältnis mit dem Glauben an Jesus? Wie sollen wir da handeln. Und Paulus hat ja sozusagen schon Erfahrung gehabt. Er schreibt den Galaterbrief vor dem Römerbrief und in diesem Brief geht es darum, dass in den Gemeinden in Galatien jüdische Gesetzeslehrer aufgetreten sind, die ganz massiv gefordert haben, dass auch die neuen Gläubigen, die neuen Christen das Gesetz einhalten müssen. Alle Regeln mit Beschneidung, mit den rituellen Sachen, mit den Waschungen und so weiter. Und da schreibt Paulus einen ganzen Brief dazu, weil ihm das Thema so wichtig ist und so am Herzen liegt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Debatte der Apostel über die Beschneidung, die dann auch geklärt worden ist im Apostelkonzil. Da hat es eine Versammlung der Apostel gebraucht, um Klarheit über diese Frage zu bekommen. Und jetzt sind wir natürlich keine Juden, also zumindest soweit ich es weiß, aber auch wir können uns die Frage stellen und die Frage, die tritt auch immer wieder auf, wie ist es jetzt bei uns? Ganz konkret, wir sind da in Schladming in der Gemeinde, müssen wir auch uns an die Gesetze, die Gott uns in den 5 Büchern Mose und dann auch an den Propheten gegeben hat, müssen wir uns daran halten? Oder gelten für uns vielleicht nur die 10 Gebote oder gilt gar nichts mehr oder vielleicht nur noch für die Juden oder so, wie ist das? Und Paulus geht darauf ein, und er sagt einmal zum Anfang von unserem Text, ein Gesetz kann nur für einen Menschen gelten, solange er lebt. Was ja eigentlich ganz logisch ist. Und das Beispiel nimmt er das Eherecht her. Ein verheirateter Mann und natürlich auch eine verheiratete Frau ist nur so lange durch das Gesetz an seinen oder ihren Ehepartner gebunden, wie beide leben. Wenn einer davon stirbt, ist der gestorben ist, natürlich frei von dem Gesetz, weil er ja gestorben ist. Und der andere wird aber auch automatisch frei. Das Gesetz hat keine Bindung mehr. Und in geistlicher Hinsicht greift er bei Paulus auf ein Prinzip oder auf Ausführungen zurück, die er im 6. Kapitel schon herangezogen hat. Weil im 6. Kapitel geht es um die Frage, ob jemand, der an Jesus gläubig geworden ist, noch weiter sündigen soll. Die Idee dahinter ist, die Gnade Gottes wird umso größer, je mehr Sünden Gott vergeben hat. Also wäre es eigentlich logisch, dass wir umso mehr sündigen, weil dann wird die Gnade Gottes und die Größe Gottes immer noch größer werden. Aber im Kapitel 6 haben wir gehört, dass Paulus das natürlich scharf zurückweist, dass es geht sogar gar nicht, dass ein Gläubiger, der Jesus kennengelernt hat, weiter sündigt, weil, und das ist das, was Paulus da sagt, der ist der Sünde gestorben. Er ist für die Sünde tot und deswegen geht das gar nicht mehr. Und diesen Gedanken, den verwendet er eben auch wieder in Kapitel 7 und da möchte ich ein bisschen näher darauf eingehen, weil ich es total spannend finde. Wir lesen, und wir lesen vor Jesu Tat am Kreuz, vor Jesu Opfer am Kreuz und wir, wie vorher schon gesagt, wir gehen auf Ostern zu, wir denken da dran. Und wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, was da wirklich an diesem Kreuz passiert ist, das ist unglaublich spannend und für mich total faszinierend. Das ist wie, wenn ein Lichtstrahl durch ein Prisma durchgeht und das Licht dann, vielleicht kennt ihr das, wird dann in seine Spektralfarben aufgespaltet. Weißes Licht ist immer die Summe von den Spektralfarben und wenn das durch ein Prisma durchgeht, dann werden die einzelnen Farben sichtbar. Und genauso ist es, wenn man Jesu Tat am Kreuz durch das Licht betrachtet. Wir sehen da verschiedene Aspekte. Und jeder Aspekt ist immer Teil von der Gnade, die wir kriegen, die uns zuteil wird, ein Teil von dieser Kraft, von der Paulus auch schon im 1. Kapitel ganz zu Beginn einmal geschrieben hat, wo er schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und wir können jetzt nicht auf jeden Aspekt eingehen, weil es würde zu lang dauern. Ich möchte ein paar ausgreifen. Und das Erste ist, Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Jeder Mensch, du und ich, jeder Mensch auf der ganzen Welt hat gegen Gott gesündigt. Paulus schreibt davon im 3. Kapitel vom Römerbrief. Und die Folge von der Sünde ist immer der Tod. Römer schreibt davon im letzten Kapitel, also im Römer 6. Und keiner von uns kann sich selbst aus dieser Schuld irgendwie befreien oder loskaufen. Also geht Jesus her und kauft uns los. Er gibt sich selbst hin, er nimmt unsere Schuld auf sich und trägt die Strafe dafür. Paulus schreibt an die Kolosser im 2. Kapitel, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Der selbst nie gesündigt hat, ist für uns zur Sünde geworden, damit wir, die wir niemals vor Gott gerecht dastehen hätten können, zur Gerechtigkeit würden. Und das ist der höchste Beweis, dass Gott uns über alles liebt. Und genau das dürfen wir im Glauben in Anspruch nehmen. Ein zweiter Aspekt ist, dass Jesus den Tod besiegt hat. Endgültig, ein für alle Mal. Jesus hat mit seinem perfekten Leben den Tod, die Sünde auf sich genommen. Er ist zur Sünde geworden. Und deswegen ist der Tod völlig befriedigt. Wie ein Gläubiger, der keine Forderung mehr hat, weil die Forderungen alle befriedigt sind. Der Tod hat alles erhalten, was er fordern kann, indem Jesus die Sünde für die Sünde selbst bezahlt. Und deswegen kann Paulus an die Korinther schreiben, das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Doch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber Gott sei Dank, er schenkt den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir haben es ja auch schon in der Schriftlesung gehört, Gott gibt Jesaja diesen Gedanken schon mit. Der Tod wird irgendwann mal besiegt werden. Und das ist eine unglaubliche Aussicht. Unser Leben, unser leiblicher Körper ist vielleicht vom Tod befallen oder wird dem Tod unterworfen sein, aber wir haben Leben über den Tod hinaus. Ein dritter Aspekt ist, dass durch Jesu Tod haben wir Zugang zum Vater. Die Trennung, die seit dem Sündenfall geherrscht hat, ist aufgehoben. Und als Bild dafür lesen wir im Evangelium, dass der Vorhang im Tempel, der das Heiligtum von dem Allerheiligsten, also von dem Bereich, wo nur Gott sein darf, oder wo Gott wohnt, in dem Moment, wo Jesus stirbt, wird er von oben nach unten zerrissen. Der Weg ist frei und wir sind versöhnt mit Gott und können wieder in die Gemeinschaft mit ihm treten. Und der vierte Aspekt ist, dass wir Gemeinde sind, wir werden in eine Gemeinschaft hineingestellt. Der Todeszeitpunkt von Jesus ist der Geburtszeitpunkt der Gemeinde. Das wird zuerst im Pfingsten durch die Gabe des Heiligen Geistes wirklich sichtbar, aber ihren Ursprung hat es im Kreuz. Und man könnte noch viel tiefer eintauchen und ihr merkt es vielleicht schon, ich finde das total spannend und faszinierend, aber ich möchte auf das zurückkommen, worum es Paulus da geht, und zwar, dass Menschen, die an Jesus gläubig werden, durch den Tod Jesu ein neues Leben bekommen, eine neue Identität. Und Jesus hat da schon gesprochen davon mit dem Nikodemus, mit dem Mitglied des Hohen Rates. Wir lesen das im Johannesevangelium Kapitel 3, wo Jesus sagt, wer ins Reich Gottes kommen will, muss neu geboren werden. Und Nikodemus versteht das nicht und ich kann mir das nicht verdenken, weil das ist was total Schwieriges zu verstehen, weil wir kennen das ja nur, wir haben unser leibliches Leben, unser körperliches Leben durch unsere Geburt. Aber wir brauchen ein neues, ein geistliches Leben. Jesus sagt so, niemand kommt in das Reich Gottes, wenn er nicht aus Geist und Wasser neu geboren wird. Und Paulus schreibt es ähnlich an die Korinther, das Alte ist vergangen, wir sind eine neue Kreatur geworden. Und das ist eine geistliche Wahrheit, die Paulus da bringt. Das ist eine Wirklichkeit, die für alle gilt, die an Jesus glauben. Die Anteil haben an dieser Tat von Jesus, an seinem Opfer. Wir haben ein neues Leben aus dem Geist Gottes. Und das unterscheidet sich ganz grundlegend von unserem früheren Leben. Es hat eine ganz andere Qualität. Es ist ewig. Es ist nicht der Vergänglichkeit unterworfen. Und Paulus betont hier und auch in vielen anderen Stellen in der Bibel, lesen wir diesen Gegensatz immer zwischen dem Früher und dem Jetzt. Früher sind wir unter dem Gesetz gestanden. Jetzt sind wir davon befreit. Unser altes Leben war von der Sünde und von der Rebellion, dem Widerstand gegen Gott bestimmt. Jetzt, das neue Leben, will Gott gefallen und will ihm aus Dankbarkeit und Liebe dienen. Wir sind vom Herrschaftsgebiet der Sünde und des Gesetzes in das Herrschaftsgebiet Gottes versetzt worden. Und das bedeutet auch, dass wir frei sind von den Forderungen des Gesetzes. Wir sind frei von religiösen Verpflichtungen und irgendwelchen Versuchen, Gott durch unser eigenes Handeln zu gefallen. Wir brauchen uns nicht mehr fragen, bin ich eigentlich genug mit dem, was ich tue? Wie viel Zeit muss ich mit Gott verbringen? Wie oft muss ich in die Kirche gehen? Was ist, wenn ich an Weihnachten nicht in der Kirche bin? Kann ich Gott gefallen? Ist Gott mit mir zufrieden? Was ist, wenn ich längere Zeit vielleicht nicht in der Bibel lese? Was ist, wenn ich nicht regelmäßig bete? Wie viel muss ich in der Gemeinde mitarbeiten? Wie viel von meiner Zeit muss ich Gott geben, damit es passt, damit es in Ordnung ist? Und solche Fragen können einen riesigen Druck aufbauen. Vor allem deswegen, weil wir erkennen, dass wir dem eigentlich gar nicht gerecht werden können. Dass es da keine Antwort gibt. Und ich glaube, dass der Teufel, der Satan da ganz viel Unsicherheit verbreitet und uns von dieser Freiheit, die Gott uns zuspricht und die er uns gibt, wieder in eine krampfhafte, in eine einengende, in eine Unfreiheit, in die Gesetzlichkeit bringen möchte. Und da ist es gut, wenn wir die Wahrheit hören, die die Bibel uns zuspricht. Wir sind durch Jesu Tod und Auferstehung völlig gerechtfertigt. Ein für allemal. Wir dürfen Gott aus Liebe und Dankbarkeit dienen, aber nicht damit wir uns unsere Errettung irgendwie erarbeiten müssten, sondern als Antwort für das, was wir bereits schon empfangen haben. Für dieses neue Leben. Und Paulus schreibt es im Vers 6 von unserem Text im Römer 7, so, doch jetzt sind wir vom Gesetz freigekommen und tot für das, was uns früher gefangen hielt. Jetzt ist unser Dienst von dem Neuen des Gesetzes bestimmt und nicht mehr vom Buchstaben des Alten. Lasst uns diese Freiheit in Anspruch nehmen. Gott spricht uns zu, dass wir seine geliebten Kinder sind. Nicht erst werden müssen, sondern wir sind es, wenn wir Jesus angenommen haben. Wir brauchen und können uns da nichts erarbeiten. Und Paulus bringt es im Epheserbrief auf den Punkt, wo er schreibt, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk, nicht euer eigenes Werk. Also wir halten fest, das Gesetz ist auf dieses neue Leben, das wir haben, in dem wir leben dürfen, nicht anwendbar. Und dieser Gedanke führt aber Paulus jetzt im nächsten Abschnitt, in den Versen 7 bis 13, zur nächsten Frage. Und zwar denkt er sich, wenn es Gottes Plan war, dass wir vom Gesetz befreit werden, wozu gibt es das Gesetz dann überhaupt? Und er geht sogar weiter, wenn jetzt das Gesetz, unsere alte Natur, unser altes Ich, das dann mit Jesus am Kreuz gestorben ist, zur Sünde gereizt hat, ist das Gesetz dann nicht sogar selbstsündig? Und das ist natürlich ein Blödsinn, das ist ein Unsinn und das weist Paulus ganz entschieden zurück. Das Gesetz erklärt nur, definiert, was Sünde ist. Aber das Problem ist nicht das Gesetz, sondern die Sünde. Wenn wir zu schnell fahren und einen Strafzettel gekriegt haben, weil wir in Schlamming schneller als ein 30er gefahren sind, dann ist nicht der 30er das Problem, sondern unser zu schnell fahren. Wenn es kein Gesetz gibt, dann kann man sich ja nicht falsch verhalten, weil man weiß ja nicht, was richtig oder falsch ist. Aber in dem Moment, wo Gott Mose die Gesetze, die Gebote gegeben hat, hat jedermann erkennen können, wie er sich zu verhalten hat. Und erst daraus hat auch die Sünde ihre Macht über uns erhalten. Paulus schreibt in Vers 8, die Sünde benutzte das Gebot und weckte in mir viele schlechte Leidenschaften. Gäbe es kein Gesetz, dann hätte die Sünde keine Macht. Weil es ist das Wesen der Sünde. Gegen die Gebote Gottes zu verstoßen und so reizt, oder man könnte sogar sagen, provoziert das Gesetz unsere sündige Natur zur Übertretung und zur Sünde. Und wir sehen es ja schon von Anfang an. Es war bei Adam und Eva im Paradies ja schon genau das Gleiche. Und denen hat er nur ein Gebot gegeben. Nicht 613, nicht 60.000, ein Gebot. Esst nicht von dem Baum der Erkenntnis, sonst werdet ihr sterben. Und wir lesen, das Paradies, das war sehr gut. Gott hat das gemacht, Gott wollte Gemeinschaft mit den Menschen haben, mit den Menschen, die er liebt und die er geschaffen hat. Und es ist alles super und es geht alles gut, so lange bis die Schlange daherkommt. Und genau darüber Zweifel ins Denken von der Eva sät. Und sie sagt, ihr werdet ja gar nicht sterben. Gott meint ja gar nicht gut mit euch. In Wirklichkeit will er euch nur was vorenthalten, weil er weiß, wenn ihr von dieser Frucht essen werdet, dann werden euch die Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott und so weiter. Und das ist einer der Kernaspekte von Sünde. Das ist, warum sie so perfide ist. Sie zieht nämlich Gottes Liebe und Gottes Güte in Zweifel. Sie hinterfragt es und führt dadurch zur Auflehnung gegen Gott. Und die Sünde, damals in der Form der Schlange, benutzt das Gebot von Gott, das eigentlich schützen will, das eigentlich gut ist, um Eva in ihren Bann zu ziehen, sodass sie dagegen verstößt. Und daran erkennen wir, wie verdorben Sünde eigentlich ist. Sie verspricht viel und hält aber eigentlich gar nichts. Sie gaukelt uns etwas vor und verwendet sogar das, was eigentlich gut ist, für ihre bösen Zwecke. Und Paulus macht das ganz klar, das Gesetz selber ist nicht sündig, sondern das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Und diese Beschreibung ist nicht zufällig, denn diese Eigenschaftswörter treffen eigentlich nur auf Gott zu. Und wir können daraus schließen, das Gesetz ist ein Ausdruck, ein Abbild von Gottes Charakter, von seinem Wesen. Und er ist von seinem Wesen her ganz anders als die Sünde. Ganz anders. Er ist durch und durch Liebe. Er ist durch und durch Güte. Er ist völlig gerecht. Er möchte nur das Beste für uns. Und die Fragen, die wir vorher gestellt haben, ob wir jetzt an die Gebote Gottes halten müssen, sind eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, die falschen Fragen, weil es am Kern der Sache vorbeigeht. Denn wenn ich erkannt habe, dass was gut für mich ist, dann möchte ich das ja tun. Dann möchte ich mich ja daran halten. Ich muss nicht, sondern ich darf das tun, was Gott von mir will, weil es gut ist, weil er mich liebt. Und warum hat Gottes Gesetz jetzt dann wirklich eingesetzt? Warum gibt es das überhaupt? Der Zweck des Gesetzes ist eigentlich, dass wir erkennen, dass es unmöglich ist, durch eigene Anstrengungen vor Gott gerecht zu werden. Paulus schreibt in die Galater, so führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus, damit wir durch den Glauben von Gott als gerecht anerkannt würden. Dem Volk Israel damals und auch uns heute sollte klar werden, dass wir hoffnungslos scheitern werden, wenn wir es versuchen. Wir brauchen einen Retter. Und das ist nur einer, oder es kann nur einer sein, der ein perfektes Leben gelebt hat in Übereinstimmung mit den Gesetzen und mit den Geboten Gottes. Und das ist nur Jesus. Und jetzt, nachdem Jesus offenbar ist und der Glaube an ihn offenbar ist und aufgerichtet ist, ist das Gesetz überflüssig. Es hat seinen Zweck erfüllt. Wir leben nicht mehr nach dem Buchstaben, der tötet, sondern nach dem Geist und der macht lebendig. Und im letzten Abschnitt von unserem Predigtext geht Paulus dann einen Schritt weiter und beschreibt etwas, das viele Gläubige immer wieder erfahren, nämlich den inneren Konflikt zwischen diesem neuen Leben aus dem Geist und dem Überrest der alten Natur, dem alten Mensch und unserem sterblichen Körper. Denn wer sich bekehrt hat, hat es ja erfahren. Und ihr seht es mich ja, ich bin jetzt nicht nach meiner Bekehrung auf einmal, habe ich mich nicht äußerlich verändert. Ich bin jetzt nicht auf einmal ein Geist geworden oder so irgendwas, sondern ich bin immer noch genau gleich. Ich bin in meinem Körper drinnen. Wir haben das neue Leben bekommen, aber wir sind trotzdem noch in unserem alten Körper. Paulus sagt, das ist ein Todesleib. Dieser Leib, dieser Körper ist dem Tod geweiht und der ist nicht erlöst und immer noch von der Sünde beeinflussbar. Und Paulus schreibt an anderer Stelle, das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Solange wir auf dieser Welt leben, wird dieses neue Leben in uns immer mit dem alten Leben, also dem Fleisch, wie es in manchen Übersetzungen heißt, zusammenprallen. Wird immer ein Konflikt geben, das geht gar nicht anders, weil diese zwei Naturen grundverschieden sind, mit Tag und Nacht. Das alte Leben ist der Sünde unterworfen und möchte tun, wozu die Sünde es reizt. Und das neue Leben aus Christus, aus dem Geist, will Gott ehren, will ihm gehorchen, will so leben, wie es Gott gefällt. Und ich kenne das sehr gut aus meinem eigenen Leben, was Paulus da beschreibt. Weil auch in meinem Leben gibt es immer wieder und eigentlich viel zu oft Situationen, wo dieser Konflikt aufkeimt. Und ich weiß oft genau, was Sünde ist, dass das, was ich tue, Sünde ist, aber ich kann mich einfach nicht zurückhalten, ich kann mich nicht beherrschen. Und dann bin ich vielleicht meinen Kindern gegenüber zornig, obwohl ich weiß, dass sie nur Kinder sind. Und eigentlich müsste ich der reife, emotional reife Erwachsene sein, der seine Emotionen irgendwie unter Kontrolle hat. Oder ich bin meiner Frau oder Manuela gegenüber lieblos und komme dann aber auch nicht dazu überwinden, um Verzeihung zu bitten für meine Worte oder für meine Taten, obwohl ich ganz genau weiß, dass es ich war, der den Streit angefangen hat oder der lieblos war, der ungerecht war. Und oft geht es mir so, dass ich hochmütige, stolze oder selbstgerechte Gedanken über andere habe, die mir einfach so überkommen und die ich dann aber nicht loslassen kann, die viel zu viel Raum in meinem Leben dann einnehmen. Und auf der einen Seite kann man das in meinem Glauben sogar bestärken, weil ich merke, okay, dieses neue Leben ist tatsächlich in mir. Diese Naturen, die streiten gegeneinander. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch sehr zermürbend und sehr frustrierend sein. Und ich bin mir sicher, dass der Teufel da auch die Schwachheit von unserem Fleisch ausnutzt, um Böses zu bewirken. Wie Paulus schreibt, das Gute, das ich tun will, tue ich oft nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und die Frage ist natürlich, welche Lösung gibt es da? Welchen Ausweg gibt es da aus der Situation? Wie sollen wir damit umgehen? Und ein Teil der Antwort auf diese Frage ist leider ernüchternd, denn solange wir auf dieser Erde leben, gibt es da keinen Ausweg, gibt es keine Lösung. Paulus drückt am Ende von unserem Text seinen Frust und seine Verzweiflung aus, indem er schreibt, was bin ich doch nur für ein elender Mensch? Und ich finde, man merkt ihm da richtig an, wie sehr ihn diese Zerrissenheit, dieser innere Konflikt, wie sehr ihn das umtreibt. Und trotzdem weiß er und dürfen wir auch wissen, dass es eine endgültige Erlösung geben wird. Weil auf seinen Ausruf antwortet er sich selbst, wer wird mich davon erlösen? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Und wir müssen dann noch zwei Verse weitergehen, die im 8. Kapitel stehen, damit das wirklich Sinn macht. Und das 8. Kapitel behandeln wir eigentlich erst nächste Woche, aber ich nehme es noch dazu, wo Paulus nämlich weiterschreibt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und wenn wir sterben, oder vielleicht wenn der Herr Jesus vorher wiederkommt, dann wird er uns einen anderen, einen ewigen Leib geben. Paulus richtete unsere Augen auf Jesus und auf seine Gnade, die uns diesen Sieg gibt über Sünde, über den Tod und über den Teufel und auch über unsere alte Natur. Und für uns bedeutet das, dass wir Hoffnung gewinnen können. Wir können daraus Hoffnung schöpfen, weil wir wissen, es gibt so diesen Kampf in unserem Inneren, aber wir wissen auch, dieser Kampf ist schon gewonnen. Siegerin ist nicht die Versuchung oder die Sünde, die uns so oft hindert, die uns so oft lähmt, die uns so oft was Schlechtes will. Sieger ist allein Jesus. Und er weiß, wie wir Menschen sind und er nähert sich uns immer wieder mit Liebe, mit Sanftmut, mit Trost. Und bietet uns seine Vergebung und seine Hilfe an. Er weiß genau, was wir durchmachen und er sieht uns auch in unserer Not, in unserer Zerrissenheit. Und in diesem Wissen kann ich ihm auch vertrauensvoll diese Dinge anbefehlen, mit denen ich kämpfe oder mit denen wir kämpfen. Sie werden nicht die Oberhand behalten. Und es bedeutet für uns aber auch, dass wir uns immer wieder neu bewusst machen dürfen, dass Gottes Geist in uns wohnt. Gott bewirkt Gutes in und durch unser Leben, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir ihm uns zur Verfügung stellen. Und wir dürfen und sollen im Gebet auch darum bitten und immer wieder darum ringen, dass der Einfluss der Sünde auf unser Leben abnimmt und wir immer öfter das tun, von dem wir wissen, dass es gut ist. Immer im Vertrauen darauf, dass Jesus eingreift. Lasst uns nicht verzweifeln, sondern lasst uns festhalten an dieser Hoffnung, an dieser unerschütterlichen Hoffnung, die nur Jesus geben kann. Lasst uns immer wieder vor seinen Thron treten, alleine und auch gemeinsam in der Gemeinschaft, um ihm unsere Schwachheiten und Fehler zu bekennen und dann durch seine Vergebung neu gestärkt in die Welt hinauszugehen, um seinen Namen groß zu machen. Lasst uns als Einzelne und auch als Familien, als Gemeinde immer mehr zu Jesus hinwachsen. Er ist König und Herr, und ihm sei Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte jetzt kurze Zeit der Stille lassen, zur Reflexion. Und dann wird uns die Manuela wieder ein Lied singen. Das heißt, befreit durch deine Gnade, passt gut zur Predigt. Und ihr könnt es gerne mitsingen, wenn ihr das kennt. Ihr habt den Text auf irgendwelchen Liederblättern vor euch.